Ich möchte aber mich heute damit begnügen, dass ich Ihnen einen Text vorstelle. Und ich hoffe, dass Sie diesen Text wiederum wie auch Nietzsche-Texte dann selbst lesen. Es ist der Essay des Politischen, ab und zu in früheren Seminaren zweimal behandelt unter verschiedenen Gesichtspunkten. Jetzt möchte ich das aber noch tun, weil viele, die dabei sind, ich glaube, an diesen Diskussionen nicht teilgenommen haben früher. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund besteht darin, dass der Carl Schmitt, aber eigentlich, wenn man sagt Carl Schmitt, dann eben dieser Text, der Begriff des Politischen, eine unglaubliche philosophische Karriere gemacht hat, letzter Zeit. Die Zahl der prominenten und nicht so prominenten Texte, die dieser Abhandlung gewidmet sind, wächst ja mit der Zeit so schnell. Wir werden es sehen, ja, wenn wir Derrida lesen und dann Agamben und viele anderen. Auch Laclau und Mouffe. Es gibt bestimmte Gründe, warum dieser Text so irgendwie fashionable geworden ist letzter Zeit. Und ich werde auf diese Gründe dann weiter eingehen und ich versuche sozusagen diesen Text aus der Perspektive seiner späteren Rezeption auch noch einmal beleuchten. Nun möchte ich aber zunächst einmal diesen Text möglichst präzise darzustellen. Bei solchen Texten ist es so, dass man, wenn sie so übernommen werden von anderen und dann wieder reflektiert werden und vieles ist über sie geschrieben und so weiter und so fort, es ergibt sich sozusagen ein gewisses Bild in der Öffentlichkeit, gewisse Stereotypen und bestimmte Texte zu reden. Und es ist immer sinnvoll und heilsam, zum Text zurückzukommen und zu versuchen, so etwas wie der innere Zusammenhang, nicht die Intention des Autors, ja, das kann man sicherlich, wir wissen ja, das inzwischen nicht rekonstruieren, aber irgendwie der Zusammenhang, der logische Zusammenhang des Textes selbst, das kann man schon rekonstruieren. Und unter dieser Perspektive werde ich den Text auch lesen. Der Text wurde geschrieben 1932, das heißt ein Jahr vor der nationalsozialistischen Machtübernahme, die dazu geführt hat, dass Carl Schmitt eingeladen wurde, die Verfassung des Dritten Reichs zu schreiben. Das hat er auch gemacht. Und diese Tatsache, dass er die Verfassung des Dritten Reichs geschrieben hat, hat ihm sicherlich keinen guten Dienst erwiesen. Nach der Beendigung des Zweiten Weltkriegs. Er wurde kurzfristig verhaftet und dann unter eine gewisse intellektuelle Quarantäne gesetzt. Das heißt, er konnte zwar publizieren, und auch Vorlesungen halten, aber außerhalb der Rahmen, des Rahmens des Universitätsbetriebs. Ja, er hatte sozusagen keine Professorenstelle bekommen, konnte nicht bekommen durch die Ethnizifizierungspolitik. Und sicherlich hat es dazu geführt, dass er sozusagen der Rechte zugerechnet wurde. Dazu gibt es ja und gibt es ja gewichtige Gründe, ja, die sind auch im Text enthalten, ja, einfach. Die sind auch darin enthalten, dass er maßgeblich war für die Einführung der Gesetze, die die Juden diskriminiert haben im Dritten Reich, was in meiner Kritik auch von seinen rechtsradikalen Kollegen gebracht hat, zum Beispiel von Ernst Jünger, ja, das hat sogar zum Bruch zwischen ihnen geführt. Zeitweiligen Bruch, aber immerhin. Auf der anderer Seite seine Popularität verdankt Schmidt der Linke, ja, selbstverständlich. Und er ist sozusagen der linke Autor geworden, ja, in den letzten Jahrzehnten. In erster Linie von der Linke oder linksorientierten oder angeblich linksorientierten Autoren zitiert. Und dazu gibt es ja auch Gründe, ja, in der Schrift selbst, auf die ich auch eingehen werde. Das heißt, seine Stellung im ideologischen Kampf des 20. Jahrhunderts in unserer Zeit ist sehr ambivalent. Diese Ambivalenzen sind auch sehr wichtig zu berücksichtigen. Es gibt ein Vorwort zur zweiten Ausgabe, die ich jetzt benutze, in 60er Jahren geschrieben von Carl Schmitt, gekommen. Aber ich möchte eigentlich zunächst einmal mit der Schrift beginnen. Und dann finden wir nach einer gewissen Vorrede, die mehr oder weniger dazu dient, den Text einfach als einen akademischen Text zu situieren, so mit Verweisen darauf, was sonst die Autoren was dazu gesagt haben, was das Thema ist und so weiter und so fort. Es geht gleich los mit der Abschnitt 2. Und da sozusagen, das beginnt mit einem Statement, das entscheidende Statement ist, nämlich Carl Schmitt sagt, man kann über das Politische reden, überhaupt die Frage nach dem Politischen stellen, wenn man genau weiß, was das Politische eigentlich bedeutet. Das heißt, wenn man eine gewisse Abgrenzung vollzieht zwischen der politischen auf der einen Seite und ökonomischen, moralischen, ästhetischen, theoretischen, kulturellen und so weiter auf der anderen Seite. Ja? Das heißt, wenn man ein gewisser autonomer, spezifischer Bereich des Politischen beschreibt. Wie er das macht, erinnert retrospektiv sehr an Luhmann, und es ist nicht schlecht, dass Luhmann, glaube ich, als nächster Beitrag kommt. Nämlich er sagt, dass alle Gebiete unserer Aktivität, sozialen Aktivität, praktischen Aktivität, sind regiert durch bestimmte Oppositionen. Und zum Beispiel, wenn ich sozusagen im Bereich des Moralischen argumentiere und bleibe, dann ist es Opposition gut und böse. Oder im Ästhetischen schön und hässlich. Oder im Ökonomischen rentabel und nicht rentabel und so weiter. Das heißt, man kann ein gewisser praktischer Bereich oder Bereich der praktischen Aktivität einführen und beschreiben, nur wenn man also eine Opposition einführt, die erstens diesen Bereich abdeckt, das heißt, alles, was in diesem Bereich geschieht, kann in Termen dieser Position beschrieben werden, zum Beispiel rentabel, nicht rentabel im Ökonomischen oder schön und hässlich im Ästhetischen. Und zweitens, dass diese Opposition genuin unabhängig ist von anderen Oppositionen, das heißt, auch die andere Opposition nicht zurückgeführt werden kann. Diese zweite Forderung ist eigentlich zentral. Wir werden sehen, warum. Ja? Zentral und schwierig zu erfüllen. Und er führt gleich diese Unterscheidung ein. Das ist diese berühmte Unterscheidung von Freund und Feind. Er sagt nämlich, dass im Unterschied zu allen anderen, Unterscheidungen, nämlich gut und böse oder schön und hässlich oder nützlich und unnützlich im ökonomischen Sinne, es gibt eine genuin politische Unterscheidung. Das ist eine Unterscheidung zwischen Freund und Feind. Nur dann, als er diese Unterscheidung eingeführt hat, erkennt er sofort die Schwierigkeit, die damit verbunden ist. Und die Schwierigkeit besteht darin, dass man sofort geneigt ist, diese Unterscheidung unter anderen Unterscheidungen zu subsumieren. Wir können zum Beispiel sagen, dass jemand unser Freund ist, weil er schön aussieht. Und jemand unser Feind ist, weil er hässlich aussieht. Oder man kann sagen, gute Menschen sind meine Freunde und böse Menschen sind meine Feinde. Man kann auch sagen zum Beispiel, dass diejenigen, mit denen ich erfolgreich ökonomisch kollaboriere, sind meine Freunde und meine Konkurrenten sind meine Feinde. Ja, das heißt, Freund-Feind-Verhältnis kann ohne weiteres abgeleitet werden von anderen Unterscheidungen, von anderen Oppositionen. Man kann sagen, das ist nur ein Fall unter vielen anderen. Nun, jetzt die ganze Schrift von Schmidt, das wird oft übersehen, übrigens auch in der Analyse, die ganze Schrift ist nur einem Ziel gewidmet. Die Strategie wird nur durch eine Frage diktiert und nur eine Beweisführung, es ist in sich sehr geschlossene Sache, nämlich die Beweisführung, die dazu dient, zu bekräftigen, die Autonomisierung oder die autonome Charakter dieser Unterscheidung. Das heißt, zu beweisen, dass diese Unterscheidung nicht von anderen Unterscheidungen abgeleitet werden kann, sondern ist genuin unabhängig. Und damit beginnt er gleich, indem er sagt, der politische Feind braucht nicht böse zu sein. Das ist übrigens für ihn sehr wichtige Feststellung. Das heißt, der politische Feind kann auch anerkannt werden als ein guter Mensch. Trotzdem wird dieser gute Mensch bekämpft. Ja, nicht wahr? Wenn ich zum Beispiel als Deutscher, und der Text ist geschrieben zwischen zwei Weltkriegen, ja, nicht wahr? Und immer noch unter der weitgehenden Einfluss des Ersten Weltkrieges und sozusagen aus dem Erlebnis des Ersten Weltkriegs. Wenn ich zum Beispiel als Deutsche gegen Franzosen kämpfe und Franzosen gegen mich kämpfen, bedeutet das nicht, dass ich zum Beispiel Franzosen für schlechte Menschen halte, dass ich sie bekämpfe. Das bedeutet auch nicht, dass ich mit ihnen ökonomisch nicht kooperieren kann. Ich kann mit ihnen auch ökonomisch kooperieren. Unter Umständen. Das bedeutet auch nicht, dass ich zum Beispiel sie hässlich finde. Ganz im Gegenteil, ich kann mich in einen Franzosen verlieben oder Franzosen und ich kann auch mich in französische Kultur verlieben. Trotzdem sind Franzosen meine Feinde und ich führe einen Krieg gegen sie. Das heißt, dieser Krieg und der Status der Franzosen als Feinde ist unabhängig von jede anderen Kategorie der Einschätzung der Franzosen. Sie können, Franzosen sind immer Beispiel, das Beispiel. Sie sind schön, gut, intelligent, gebildet, angenehm und gar nicht böse. Trotzdem schlachtet man sie in großen Zahlen, also Millionen, ganz berechtigt. Berechtigt insofern, dass sie Feinde sind. Was sind also Feinde? Feinde sind einfach, sagt er, er beginnt damit. Und das wird oft zitiert, ja? Das wird diese Stelle zitiert. Und er ist oft zitiert, der nächste Absatz, wo er beginnt zu erklären, was der Feind-Freund-Verhältnis ist. Und in absolut meisten Fällen, also fast allen Fällen, steht man auch dabei, ja? Bleibt stehen. Und da steht bei ihm nämlich, dass der Feind ist ein anderer und ein Fremder. Und das ist so zu einem Flüssel geworden, dass man sagt, der Fremde und der andere ist als Feind, wird als Feind gesehen, soll aber nicht, ja, so ungefähr. Soll aber nicht, indem man zum Beispiel sich mit ihm versöhnt oder ihn gut findet oder zeigt, wie er schöne Bücher schreibt oder guten Wein produziert und so weiter und so fort. Ökonomisch kooperiert, studiert und so weiter und so fort. Schon damals sagt Schmidt, das hilft alles nicht. Ja? Auch wenn ich ihn gut finde und angenehm finde und schön finde und so weiter, ist er nach wie vor Feind. Ja? Das ändert nichts an der Sache. Und dieser andere und Fremde, diese Definition des anderen und Fremden, ist nur eine erste Annäherung oder der erste Versuch, die Eigenart des Politischen zu genau zu bestimmen. Es ist ein erster Schritt. Bei diesem Schritt bleibt Schmidt keineswegs. Und es ist wichtig zu sehen, zu welchen Schlüssen am Ende kommt eigentlich. Na gut. Dann sagt er, nachdem er diesen Gegensatz so formuliert hat, sagt er, ihm, fragt er sich, das ist aber wichtig jetzt, fragt er sich, in welchem Sinne dieser andere tatsächlich der andere ist und der Fremde tatsächlich der Fremde. Und er sagt, dass im seinsmäßigen Sinne, das heißt, wir sehen den anderen als anderen, wenn er eine Bedrohung für eine Existenz bedeutet, die eine seinsmäßige Art von Leben ist, von unserem Leben. Irgendwann später sagt er, und das ist nicht uninteressant, er sagt, es ist unmenschlich und unmoralisch, andere Menschen aus Überzeugung zu töten. Zum Beispiel, andere Menschen zu töten ist überhaupt sozusagen unerträglich und als eigentlich ein Verbrechen. Deswegen, wenn man andere Menschen tötet, weil sie andere Prinzipien haben, eine Überzeugung haben, eine andere Religion haben, andere ästhetische Vorlieben, andere ökonomische Interessen oder was auch immer. Das ist widerwärtig, wie er sagt, es ist ein Verbrechen und eigentlich verrückt. Und eigentlich sagt er, tut das die Menschen nicht. Wenn zum Beispiel die anderen andere ökonomische Interessen haben, dann konkurriert man mit ihnen auf dem ökonomischen Gebiet. Man bringt sie nicht um. Man bekämpft sie nicht. Man führt keinen Krieg gegen sie. Wenn zum Beispiel andere andere Meinung haben, dann diskutiert man halt mit ihnen. Ja? Man bringt sie auch nicht um. Oder wenn man sie umbringt, dann ist es sozusagen wieder natürlich und unmenschlich. Man kämpft gegen den anderen, weil nur wenn der andere seinsmäßig, was auch immer das bedeutet, anders ist. Alles eine Figur, die man in 20er, 30er Jahre immer wieder findet. Man findet diese Figur bereits bei seiner Zeit. Man findet diese Figur in den Reflexionen über die Kultur von Thomas Eliot und vielen anderen. Das heißt, die Überlegung, dass die Kultur ist keine Summe der Prinzipien, keine Summe der Überzeugungen, keine Summe der Meinung, und keine Summe der Interessen, sondern eine Lebensweise, eine bestimmte Verankerung in der Praxis, die weitgehend unreflektiert und unbewusst bleibt. Eine Lebensweise, die so total ist und so tief verankert und so sozusagen auf der praktischen Ebene des Alltäglichen angelegt, dass man nicht mehr fähig ist, diese zu reflektieren. Wenn sozusagen man auf diese Weise bedroht wird, ja, wenn man auf diese Weise bedroht wird, dann reagiert man mit Gewalt. Es ist sozusagen eine gewisse, und deswegen lese ich das, der Text nach Nietzsche, nicht wahr? Nach Nietzsche, aber man kann sagen auch viele andere. So. Es ist sozusagen eine gewisse ökologische Perspektive auf die Menschheit und einzelne Menschen. Ja, das heißt, zum Beispiel nehmen wir Hunde oder nehmen wir Katzen oder andere Lebensarten, ja, oder ich benutze jetzt AOL und bekomme ständig so eine Werbung gegen die zur Bekämpfung der Bedrohung des sibirischen Tigers. Und da steht eben, dass die heute auftretende Lebensumstände und Praktiken objektiv dazu führen, dass die seinsmäßige Grundlage der Existenz des sibirischen Tigers schlicht und einfach ihm entzogen wird. Und das bedeutet, dass dieser Tiger sterben muss. Die Frage ist nicht, welche Überzeugungen oder welche Art, Lebensweise und Meinungen dieser Tiger hat. Ja? Dieser Tiger hat in vielerlei Hinsicht Meinungen, die uns zum Beispiel nicht behagen. Ja? Zum Beispiel hat er die Meinung, dass wenn sich jemand etwas bewegt, muss das sozusagen angegriffen werden und gegessen und vieles anderes mehr. Also wir teilen seine Lebenseinstellungen, seine kulturellen Gewohnheiten und so weiter und so fort, im Großen und Ganzen nicht. Ja. Gleichzeitig aber sind wir auf eine paradoxe, fast unerklärbare Weise an die seinsmäßige Existenzbedingungen des sibirischen Tigers existenziell interessiert. Warum? Weil wir denken, dass die Ausrottung des sibirischen Tigers ist eine Aktion, die einfach zu weit geht. Ja? Man kann zum Beispiel irgendwie das so organisieren, dass die sibirische Tiger vielleicht weniger Fleisch bekommt oder ungefährlicher wird und so weiter, eingegrenzt wird in seiner Aggressivität. Das ist alles. Aber im absolut und radikal die Lebensbedingungen, die Bedingungen seiner, seinsmäßige Bedingungen seiner Existenz als sibirischen Tiger zu entziehen. Ja, nicht wahr? Das geht zu weit. Man könnte zum Beispiel sagen, dass der sibirische Tiger umerzogen werden könnte. Ja? Man könnte zu sibirischen Tiger zum Beispiel kommen und sagen, bitte ändere deine Lebensweise. Ja? Sei nett zu den Lämmern, führe Gespräche, strebe nach dem Konsensus, ja, nicht wahr? Mit einem anderen Lebenswesen. Vielleicht kann man sich domestizieren lassen, wie eine große Katze, ja, dann wird man auch gefüttert. Und so. Also bitte ändere deine grundsätzliche Lebenseinstellung. Die Frage ist, wie weit diese Forderung vertretbar ist. Das heißt, wie weit kann sibirische Tiger seine Einstellungen ändern und umerzogen zu werden, ohne überhaupt aufzuhören, ein sibirischer Tiger zu sein. Soweit es geht, handelt es sich um eine Diskussionskultur und ökonomische Rationalität. Aber wenn eine gewisse Grenze überschritten wird, dann ist der sibirische Tiger kein sibirischer Tiger mehr, sondern eben zum Beispiel eine große Katze. Eine große Katze ist aber eine Katze und kein sibirischer Tiger. Das heißt, die seinsmäßige Lebensart des sibirischen Tigers ist eigentlich das, was den sibirischen Tiger ausmacht. Es ist nicht nur dieser Körper des sibirischen Tigers, worum es geht. Es ist ganz, ganz ökologischer Komplex. Es ist ganze Lebensweise, ganze Art, ja, in dem sibirische Tiger bleibt, ja, was die Identität des sibirischen Tigers, gewährleistet. Und wenn zu dieser Identität gehört, andere Lebenswesen zu verzehren, dann haben wir ein moralisches Problem. Auf der einen Seite trauen wir um Dilemma, auf der anderen Seite wollen wir die sibirischen Tiger nicht ganz ausschlucken. Ja. In diesem Dilemma steckt der Begriff des Politischen. Ja. Weil der Begriff des Politischen bei Schmidt ist der Begriff des Ökologischen. Ja. Die Frage stellt sich folgendermaßen. Die Menschheit wird verstanden als Agglomeration verschiedenen spezifischen Arten. Ja? Es gibt so eine französische Art, es gibt deutsche Art, es gibt, ich weiß nicht, afrikanische Art, welche auch immer. Na gut, man kann sicherlich einen Deutschen überzeugen, zum Beispiel kein Deutscher zu sein, sondern zu Franzosen und Amerikanern zu werden. Das kann man machen. Er ist dann kein Deutscher mehr. Und zwar nicht, weil er seine Prinzipien geändert hat. Man kann Deutsche bleiben, aber auch andere Prinzipien haben. Auch andere Geschmack und so weiter und so fort. Aber es kann unter Umständen so weit gehen, dass man nicht mehr das Gefühl hat, in Deutschland zu sein und mit den Deutschen zu tun zu haben. Ja? So wie mit dem sibirischen Tiger. Ja? Wenn es so weit geht, dann kann man sagen, dass nicht nur Prinzipien, Interessen, Ideale, politische Programme und so weiter zur Disposition stehen, sondern zur Disposition steht designsmäßige Lebensart, also eine gewisse Form der Vitalität, so wie Nietzsche das eben beschreibt, eine spezifische Lebensform, die dann als solche verschwindet. Die Frage ist, inwieweit wir es zu rechtmäßig halten, dass eine solche Lebensform verteidigt wird, auch dann, wenn diese Form uns zum Beispiel unangenehm zu sein scheint, wie im Fall des sibirischen Tigers. Wir sind in diesem Sinne gespalten und diese Gespaltenheit ist der Begriff des Politischen. Das heißt, der sibirische Tiger ist nicht im Recht, seine Lebensweise zu verteidigen. Das ist das Entscheidende. Er ist nicht im Recht, eine Lebensweise zu verteidigen, bei der er die andere unschuldige Lebensweise Lebenswesen frisst. Das kann man nicht verteidigen. Moralisch kann man nicht verteidigen, das kann man rechtlich nicht verteidigen, aber es gibt eine Ebene, die über das Rechtliche und über das Moralische hinausgeht, wo die Frage nach dem Recht und Moral sich nicht mehr stellt, weil die Existenz selbst, die eigentlich als die Grundlage für jede andere Entscheidung gelten ist und geltend gemacht werden kann oder muss, zur Disposition steht. Das heißt, an dem Augenblick, an dem es nicht darum geht, dass der sibirische Tiger seine Gewohnheiten ändert, sondern wenn es darum geht, dass sibirische Tiger entweder völlig verschwindet oder völlig aufhört, ein sibirischer Tiger zu sein, haben wir eine Situation, die sozusagen die rechtliche und moralische Dimension der Sache ausschaltet. Ja. Wir haben die Situation eines Lebenskampfes, in dem der sibirische Tiger einfach lebensgemäß oder seinsgemäß handelt, wenn er beißt und sich verteilt. Das ist sozusagen im Unterschied der Begriff des Politischen. Dieser Begriff des Politischen bei Schmidt ist zutiefst verbunden mit, wie gesagt, bestimmten Voraussetzungen, die er aber nicht explizit ausspricht. Und da sind die Voraussetzungen der postnietzscheanischen Lebensphilosophie. Das heißt, die Vorstellung von der Menschheit als Kombination quasi tierischen Arten, ja, Tierarten, die alle um ihr Existenzrecht und Lebensweise, die sie als solche Tierarten definiert, kämpfen. Und die Menschheit insgesamt ist nichts anderes als Arena einer solchen Kampf. Gut, wenn man aus dieser Perspektive das sieht, dann ist es klar, alles was weiter, nämlich er sagt, dass der Begriff des Politischen sich dadurch konstituiert, ich verkürze ein bisschen, folge nicht so genau dem Text, darin besteht, dass eine gewisse Einheit oder eine gewisse Assoziation der Menschen bereit ist, erstens andere Menschen zu töten, um sich als solche zu etablieren und zu erhalten, und zweitens auch selbst zu sterben. Das heißt, die Bereitschaft zum physischen Kriege, ja, ist die Voraussetzung der Bildung einer Einheit, die als politisches Subjekt dann auftreten kann. Er analysiert in diesem Sinne verschiedene Vereinigungen und sagt, dass zum Beispiel wir verschiedene Vereinigungen de facto haben. Wir haben zum Beispiel Kirchen, wir haben zum Beispiel Gewerkschaften, wir haben Sportvereine, wir haben ökonomische Vereinigungen und wir haben den Staat. Wo liegt der Unterschied zwischen dem Staat und der anderen Vereinigung? Der liegt darin, dass die andere Vereinigung unter heutigen Umständen ihre Mitglieder nicht als Armee verstehen. Das heißt, die Mitglieder einer bestimmten Kirche, im Unterschied übrigens zu den Zeiten der Religionskriege, aber heute, sozusagen nicht davon ausgehen, dass zum Beispiel Protestanten oder Katholiken mobilisiert werden können, ja, ohne diese Vorbehalt der Kirche beitreten, dass sie mobilisiert werden, andere zu töten. Wenn ich zum Beispiel in die katholische Kirche hineingeboren bin in Deutschland oder katholische Kirche beigetreten habe, dann übernehme ich nicht die Verpflichtung, unter Umständen, nicht immer, aber unter Umständen, die Protestanten auszurotten. Das gilt auch für die Gewerkschaften. Die Gewerkschaften ist eine Organisation des Kampfes gegen die Unternehmer. Aber nur unter der kommunistischen Führung sind sie bereit, Kapitalisten tatsächlich zu töten. Ja? Deswegen, und das ist die Linke, ja, das ist die Linke, deswegen ist für Karl Schmidt nur der Kommunismus politisch und alles andere ist unpolitisch. Unpolitisch insofern, dass die Gewerkschaften unter jeder anderen Führung, außer kommunistischen, keine politische Einheit bilden, weil sie zu dieser letzten Entscheidung des Klassenkampfes im Sinne der faktischen Ausrottung des Gegners nicht bereit sind. Der Staat konstituiert sich aber von Anfang an im Horizont des Politischen, weil der Staat eine Einheit ist, von der man weiß, dass sie fähig ist und berechtigt ist, erstens die Bevölkerung anderer Staaten ausrotten, ja, und auch die eigene Bevölkerung zu opfern, ja, für den Krieg. Das heißt, wenn ich in einem Staat lebe, dieser Staat ist insofern eine politische Einheit, im Unterschied zu allen anderen Einheiten, also, dass dieser Staat fähig ist, ermächtigt ist, einen Krieg zu erklären, die Bürger dieses Staates dazu zu zwingen, an diesem Krieg teilzunehmen und Bürger anderer Staaten zu töten. Wenn ich in einem Staat lebe, bin ich zu dieser Perspektive oder zu dieser Möglichkeit bereit. Ob ich das gut finde oder schlecht finde, oder ich das schön finde oder nicht schön finde, es ist eine Möglichkeit, die eine seinsmäßige Möglichkeit ist, weil ich mit dieser Möglichkeit schlicht und einfach rechne. Und das ist die Definition des Politischen im Endeffekt bei Schmidt. Es geht nicht so sehr um das Fremde oder das Andere. Es geht darum, ob die Opposition zwischen einer Menschengruppe und anderen Menschengruppen so weit getrieben ist, so weit institutionalisiert ist und so weit formalisiert ist als eine Feindschaft der Gegnerschaft, dass eine bestimmte Gruppe, zum Beispiel ein Staat, über die Mechanismen verfügt, anderen Menschengruppen einen Krieg zu erklären. Weil diese Mechanismen müssen objektiv vorliegen. Ja? Es muss da Einberufung möglich sein, es müssen die Waffen vorliegen, es muss die Armee vorliegen, es müssen die Institutionen da sein, die es ermöglichen, effektiv einen Krieg zu führen. Diese Möglichkeit kennen wir aus der Geschichte unter verschiedenen Varianten. Ja? Zum Beispiel wegen der Religionskriege gab es Möglichkeit für die Kirche, ja, nicht wahr? Die Menschen zu mobilisieren und gegen andere Kirchen Krieg zu führen. Auch zum Beispiel die Kriege zwischen Islam und christlichen Europa, als Kreuzzüge. Es gab sozusagen eine Mobilisierungsmaschine, die zwar nicht systematisch und punktuell, aber fähig war, sozusagen eine Armee aufzustellen, europäische Armee aufzustellen, gegen eine andere Religion, diese Religion effektiv bekämpfen. Diese Möglichkeit zum Beispiel gibt es ja auch bei einer revolutionären Armee unter den Bedingungen der revolutionären Politik vom Typ der kommunistischen Politik. Das heißt, hier die Partei, wie Lenin gesagt, die Partei des spezifischen Typs. Ja, was ist die kommunistische Partei des spezifischen Typs und was ist der Unterschied von der unspezifischen Partei? Es ist nichts anderes, dass die kommunistische Partei nach Lenin-Definition nicht nur eine Partei ist wie die andere, die an allgemeinen Wahlen teilnimmt und die politische Macht in demokratischer Entwicklung kämpft, sondern dass diese Partei über eine Militärmaschine verfügt oder eine Maschine der Einberufung verfügt, die unter Umständen eingesetzt werden kann. Ja, das heißt, die kommunistische Partei errechnet mit der Möglichkeit eines bewaffneten Klassenkampfs und ist für diese Möglichkeit bereit. Ja. Die kann diese Mittel einsetzen, wenn sie will. Diese, wie schreibt zum Beispiel Carl Schmitt, soll nicht einmal realisiert werden. Er beschreibt den Kalten Krieg unter Umständen noch Ende der 50er Jahre, sagt er, jeder Wahrscheinlichkeit nach wird Kalter Krieg zu keinem realen Krieg führen. Und wahrscheinlich wird es so sein, dass die eine Seite es einfach aufgibt, ohne überhaupt die Waffen zu benutzen. Warum? Sagt er, weil Kalter Krieg ist für ihn im Begriff des Politischen, wie er den Begriff des Politischen versteht, das heißt, eine absolute Bereitschaft, furchtbarste Waffen, also Atomwaffen und so weiter, Mass Destruction, ja, einzusetzen, diese Bereitschaft gibt. Dann kommt die Entscheidung, ob man das tut oder nicht. Die Entscheidung, das zu tun oder nicht zu tun, sind beide kriegerische Entscheidungen. Weil die beiden setzen die Möglichkeit, das zu tun, voraus. Und was die Möglichkeit und was das Politische konstituiert, ist nicht der faktische Krieg, sondern die Möglichkeit, diesen Krieg anzufangen, wenn man will. Das heißt, es genügt diese Möglichkeit im Grunde, um den Krieg tatsächlich zu führen. Also Kalter Krieg ist sozusagen ein Krieg, der geführt wird, allein durch die Möglichkeit, einen Krieg zu führen. Das sei er sozusagen als eine brillante Bestätigung seiner These, war der Kalte Krieg, historische Bestätigung seiner These. Und dann kann jede Seite entscheiden, ob sie es weitermachen will oder nicht. Ja? Und irgendwann hat die Sowjetunion ja sozusagen entschieden, keine Waffen einzusetzen. Und damit sozusagen war die Sache dann erledigt. Ja? Wobei die Amerikaner nicht entschieden haben, keine Waffen einzusetzen. Und das war eben der Sieg einer Seite in Bezug auf die andere. Also eine Seite hat einfach aufgegeben. Gut. Was das hatte vorgesehen ist in der Möglichkeit. Wenn man diese Konstruktion sieht, ja, das heißt die Konstruktion, bei der im Grunde die erste Aussage von Schmidt relativiert wird, das möchte ich unterstreichen, weil diese Relativierung oft nicht auffällt und sogar gute Autoren das übersehen. Also er beginnt damit, dass er sagt, dass das Politische heterogen ist zu allen anderen Konflikten. Je weiter er die Beweisführung praktiziert, desto mehr rückt er innerhalb der Schrift von dieser Position ab. Und beschreibt das Politische eigentlich völlig anders im Endeffekt. Er beschreibt das Politische als eine solche Verschärfung eines jeden möglichen Konflikts, zum Beispiel zwischen Religionen oder zwischen Ideologien oder zwischen Nationen oder wie auch immer, die Schaffung einer Möglichkeit, zur Schaffung einer Möglichkeit führt, diesen Konflikt in einen bewaffneten Konflikt, in eine effektive Tötung des Gegners zu überführen. In diesem Moment, wie Schmidt das beschreibt, verlässt dieser Konflikt jeweilige Bereich des ökonomischen oder des ethnischen oder Rassenkonflikts, wie er sagt, oder Klassenkonflikts im üblichen Sinne. Und unterwirft sie einer anderen Logik, das heißt einer Logik des Politischen oder einer Logik des Kriegerischen. In diesem Augenblick, in dem das passiert, das heißt, diese Überführung des Konflikts in den Bereich des rein Politischen stattfindet und der ursprüngliche Bereich dieses Konflikts verlassen wird, das passiert eigentlich. Also es ist nicht das Heterogene schlechthin. Es ist nicht ein anderer Konflikt. Es ist ein normales Konflikt, nur in einer anderen Form und in einer anderen sozusagen seinsmäßigen Region. Das heißt, wenn der Tiger so weit getrieben wird, dass er einfach vernichtet wird, ja, und vernichtet wird, darum geht es. Wenn es verschärft, dann entsteht etwas, was dann im Zentrum der heutigen Diskussion steht. Das entsteht diese Figur, die ja die Linke übernommen hat und die jetzt so heftig diskutiert wird. Das ist die Figur der Souveränität. Wir werden ihn im Weiteren ständig mit dieser Figur zu tun haben. Und was auch immer die Autoren von dieser Figur halten und wie sie auch immer beschreiben, ursprünglich kommt diese Figur von der Stelle, von dieser Diskussion. Und zwar, er sagt, dass an dem Augenblick, an dem eine Menschengruppe, das wird sehr, sehr oft missverstanden, ja, was er sagt, an dem eine Menschengruppe objektiv fähig wird, einen Krieg anzufangen, das heißt, diese ganzen Mittel beschafft und in die Lage versetzt wird, dass sie es tatsächlich kann, wenn sie will, wird diese Menschengruppe souverän. Das heißt, Souveränität ist die Form und Weise, in der man sich bewegt oder konstituiert im Bereich des Politischen. Ja? Wenn der Bereich des Politischen durch die Möglichkeit der bewaffneten Auseinandersetzung, ob sie vollzogen ist oder nicht vollzogen ist, ja, ist ja in dem Fall egal. Ob diese, wenn der Bereich des Politischen durch diese Möglichkeit konstituiert wird, dann sind die Akteure, die in diesem Bereich agieren, souverän insofern, dass sie de facto können, diese Möglichkeit realisieren. Das bedeutet für ihn, dass zum Beispiel, ich weiß nicht, sozialdemokratische Parteien, bürgerliche Parteien, liberale Parteien sind nicht souverän. Ja, sie sind, weil sie über diese Möglichkeit nicht verfügen. Monarchistische Parteien sind aber souverän. Ja? Zum Beispiel in Deutschland. Ja? Die sind souverän. Kommunisten sind auch souverän. Und sicherlich Nationalsozialisten waren für ihn auch souverän. Das heißt, die Parteien, die diese Möglichkeit haben und unter Umständen einsetzen können, wenn sie es wollen. Ja. Zum Beispiel Kommunisten haben das nicht eingesetzt in Deutschland, Nationalsozialisten haben das eingesetzt, aber die Kommunisten könnten das. Ja. Und das bedeutet, dass sie sind souverän und nimmt Kommunismus als Beispiel ein. Nun, das ist der Punkt, wo seine Überlegungen eine Wende nehmen oder eine Figur einführt, eine Überlegung einführt, die komplizierter ist als es zu sein scheint. Und in dieser Kompliziertheit der heutige Diskussion, besonders Diskussion in Amerika und Europa über den Krieg gegen den Terror und so weiter beherrscht. Man führt diese Diskussion weitgehend in die Termini, die hier Schmidt vorschlägt. Er sagt nämlich Folgendes, dass diese Souveränität, der Souveränitätsbegriff, kann entweder human und zivilisiert sein oder inhuman und unzivilisiert. Plötzlich erfüllt moralische Dimensionen in die politische Diskussion. Wenn er zunächst einmal gesagt hat, dass der Bereich des Politischen und ständig argumentiert, dass der Bereich des Politischen grundsätzlich unmoralisch ist, ja, und so weiter und so fort, plötzlich verlässt er diese Überzeugung und wird normativ. Nicht zufällig war der nächste Buch von ihm, Nomos der Erde, das heißt sozusagen der normative Beschreibung des Politischen. Hier kündigt sich an, in dieser Unterscheidung. Und Diese Unterscheidung ist eine folgenreiche, wie gesagt, für die heutige Politik, weil sie auf eine unheimliche Weise Treffsicherheit heute offenbart. Er sagt, dass Zivilisiertheit und Unzivilisiertheit oder Humanität oder Inhumanität des Krieges daran gemessen werden kann, ob man scharf oder unscharf zwischen Armee und Polizei unterscheiden kann. Das heißt, er sagt Folgendes, er sagt, dass ab Hobbes Montesquieu, Buddha und alle anderen Theoretiker des souveränen Staates, die alle begonnen haben, über die Souveränität und die Staatsverfassung zu reflektieren, unter dem Einfluss der Religionskriege, ein Projekt entstanden ist, das darin besteht, das Innere von außen eines Staates streng zu unterscheiden. Das heißt, jeder Staat wird definiert als der Bereich des absoluten inneren Friedens, das heißt, ein Raum, wo die Souveränität nicht erlaubt ist. Der Staat hat ein Monopol auf die Gewalt, das heißt, keine Kraft innerhalb des Staates kann die Möglichkeit haben, souverän zu agieren. Wenn diese Möglichkeit vorliegt, kann der Staat als nicht existent im Sinne der klassischen Staatslehre erklärt werden. In diesem Sinne war zum Beispiel für Carl Schmitt Deutschland zwischen zwei Kriegen inexistent als Staat. Weil innerhalb des Deutschen selbst Parteien und Verbände und so weiter waren, die gewaltbereit sind, waren, und diese Gewalt auch ausgeübt haben, an der staatlichen Organe, Polizei und so weiter, vorbei. Die einzige Institution des Staates, innerhalb des Staates selbst, das diese Innenerfindung gewährleistet, ist die Polizei. Was ist die Polizei? Was ist der Gegenteil des Polizisten? Das ist der Verbrecher. Der Verbrecher ist derjenige, der diese was verbricht der Verbrecher sozusagen? Er bricht mit diesem inneren Frieden, mit dem Prinzip eines Verzichts auf die Souveränität. Das heißt, wie Hobbes sagt, die Grundlage einer jeder Staatlichkeit ist, dass jede einzelne und jede Menschengruppe in diesem Staat auf die Souveränität verzichtet. In diesem Sinne. Das heißt, auf die Möglichkeit der Gewaltanwendung. Auf der anderen Seite, in Bezug auf die Außenwelt, also in unterstaatlichen Beziehungen, ist jeder Staat absolut souverän. Absolut souverän in dem Sinne, dass jeder Staat berechtigt ist und sozusagen sich proklamiert als eine Einheit, die kann den anderen Staaten Krieg zu erklären, das ist ja legitim. Ja, so wie zum Beispiel Amerikaner immer wieder behaupten, auch in Bezug auf Irak, dass welche Verträge auch immer man geschlossen hat, diese Verträge stellen die Souveränität eines Staates, das heißt seine Fähigkeit, zum Beispiel der USA, einen Krieg zu erklären, nicht in Frage. Es gibt keinen Vertrag, jeder Vertragswerk ist nur dann gültig im innerstaatlichen Bereich, also interstaatlichen Bereich, wenn die Souveränität dieses Staates nicht zur Disposition steht, weil wenn die Souveränität zur Disposition steht, dann ist der Vertrag auch ungültig. Ja? Man kann den Vertrag nur unterschreiben, wenn er souverän ist. Das bedeutet, dass im rechtlichen Sinne die Souveränität des Staates über jeden Vertrag steht. Wenn die Souveränität des Staates nicht über jeden Vertrag steht, dann ist dieser Staat nicht existent. Dann ist dieser Staat ein Teil eines anderen Staates. Übrigens, Ergebnis der Bolton, ja, das ist der Grund, warum jetzt solche Auseinandersetzungen gibt über seine Ernennung zu UNO, ja, weil er hat die ganze Zeit gefordert, in seiner politischen Karriere UNO aufzulösen. Weil da gibt es ja Klausel bei UNO-Verfassung, die sozusagen Souveränität angrenzt. Aber die amerikanische Regierung hat von Anfang an klargestellt, dass die diese Klausel nicht beachtet. Das heißt, die Souveränität des Staates im Sinne von eben Schmidt besteht eben in dieser Fähigkeit, ausschließlich in Fähigkeit, den Krieg zu erklären. Auf diese Weise haben wir eine scharfe Trennung zwischen auf der einen Seite innerstaatlichen Frieden und Polizei und dann Gegner ist ein Verbrecher. Als Verbrecher muss er bekämpft werden und sozusagen zur Raison gebracht werden durch die Repressalien. Und im Äußeren ist es ein Feind. Und der Feind ist kein Verbrecher. Der Feind sind andere, respektierte, souveräne, wunderbare Staaten. Dem kann man einen Krieg erklären, aber dass man ihn bekämpft, bedeutet nicht, dass er Verbrecher ist oder was auch immer, ja? Sondern es ist ein Kollege in einem Lebenskampf, ja, sozusagen. Und ist dieser Kampf beendet, ist ja auch die Feindschaft beendet. Ja? Das ist der Hauptpunkt. Ja? Die Feindschaft dauert nur wegen des Krieges, ist sie weg, ist alles weg. Ja? Das heißt, wir haben eine scharfe Trennung zwischen Frieden und Krieg, Inneren und Äußeren, Polizei und Armee und so weiter. Solange, bis dieses System funktioniert, ist der Krieg okay für Schmidt. Weil es gibt sozusagen eine nicht moralische, nicht rechtliche, aber natürliche Grenze und natürliche Rahmenbedingungen für jeden Krieg. Die Sache ändert sich, sagt er, und zwar in einer radikalen Art und Weise. Wenn das Innere mit dem Äußeren vermischt wird, und eben diese Tendenz hat er festgestellt, zunächst einmal bei den Alliierten nach dem Ersten Weltkrieg zwischen Deutschland auf der einen Seite und Alliierten auf der anderen Seite. Und noch schärfer, das schreibt er in seiner Vorwort, bei den Nürnberger Prozessen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Sowohl Versailles-Verträge wie auch Nürnberger Prozesse nach dem Zweiten Weltkrieg stellen die Frage nach der Schuld für den Anfang des Krieges. Das heißt, wer hat Schuld? Und diejenigen, die diese Schuld schuldig erklärt werden, werden als Verbrecher behandelt. Das heißt, entweder werden sie mit dem Versailles-Vertrag mit großen Reparationsleistungen belegt, Deutschland damals. Und nach dem Zweiten Weltkrieg sogar gehängt. Beides hält Schmidt für unzulässig, weil er meint, dass die Frage nach der Schuld und die Einschaltung der Gerichte zur Klärung dieser Frage dem Souveränitätsprinzip, wie dieses Souveränitätsprinzip formuliert worden war, durch die Väter sozusagen der europäischen Verfassungen, Hobbes, Boudin und andere, widerspricht. Deutschland als ein souveräner Staat hat das Recht, anderen Staaten Krieg zu erklären, genauso wie andere Staaten haben das Recht, Deutschland Krieg zu erklären. Die Schuldfrage stellt sich nicht. Kann sich auch nicht stellen. Und das bedeutet, dass jeder Versuch, Deutsche als Verbrecher aufzustempeln und Deutsche als Verbrecherstaat einfach dazu führt, dass man das Innere mit Äußeren vermischt und vermischt auch Armee und Polizei. Das heißt, die Armee, die eingesetzt wird, um einen Krieg zu gewinnen, wird dann noch einmal eingesetzt, um sozusagen Schuldfrage zu stellen und sich als Polizei zu betätigen. Er sieht Amerika, England und Frankreich als die historischen Agenten einer solchen Vermischung, die eben diese Vermischung in die Welt eingeführt haben. Und deswegen ist er vor allem Amerika-kritisch. Hier wird er interessant für die heutige Linke, Amerika-kritische Linke. Er ist vehement gegen diese Schuldzuweisung an Deutschland. In beiden Kriegen, also der ersten Krieg und der zweiten Krieg. Allerdings hellsichtig und kritisch genug, um dann sofort einzugestehen, dass diese Schuldzuweisung unvermeidlich ist und eigentlich in der Sinn der Sache liegt, weil er gleich danach sagt, dass Klassenkrieg genauso wie ein Rassenkrieg kein souveräner Krieg ist, sondern ein Krieg des neuen Typus. Und eben die Beschreibung dieses Kriegs des neuen Typus ist ja zentral. Das heißt, indem Deutschland sozusagen einen Rassenkrieg praktiziert hat, was ein revolutionärer Krieg ist, ein revolutionärer Krieg, hat Deutschland sozusagen auch mitgemacht bei dem allgemeinen Prozess der Veränderung der Kriegsbedingungen generell von souveränen zu einer neuen Form. Und das sind nicht souveräne Kriege, sondern internationale Kriege. Was sind aber internationale Kriege? Das sind die Kriege, wo das Innere von außen nicht mehr unterscheidet. In seinem späteren Schrift, die er zusammen mit dieser publiziert hat, Theorie des Partisanen, sagt er Folgendes. Die Figur des Partisanen ist das Entscheidende, um sozusagen diese Veränderung zu verstehen. Die Partisanen von früher, zum Beispiel in den Zeiten des Napoleonischen Krieges, waren irreguläre, die ihr Territorium als Hilfe für die reguläre Armee verteidigt haben. Aber nehmen wir, sagt er, vietnamesische Partisanen in Vietnam oder koreanische Partisanen, Koreakrieg und so weiter und so fort. Sie sind zwar Partisanen auf ihrem spezifischen Territorium, zum Beispiel Territorium von Vietnam. Sie sind aber eingebunden in den Kalten Krieg und sie sind eigentlich Teil eines allgemeinen Kriegshandlung zwischen Großmächten auf der einen Seite, kommunistischen Großmächten auf der einen Seite und antikommunistischen Großmächten auf der anderen Seite. Das heißt, ihre Funktion ist auf der einen Seite, an diesem konkreten Stück Land zu kämpfen, unter den regionalen Bedingungen. Sie sind aber gleichzeitig durch und durch internationalisiert und sie vertreten eigentlich eine bestimmte Großmächte und ihre souveränen Interessen, nämlich in diesem Falle von China und Russland. Das kann man über Kuba sagen, über Che Guevara. Das heißt, wir haben eine irreguläre Bewegung, die sich dadurch konstituiert, dass sie ihre eigene Souveränität abstreitet. Oder zumindest nicht konstituiert. Ja, das heißt, auf der einen Seite kämpfen diese Menschen, auf der anderen Seite kämpfen sie eigentlich im Namen welcher Souveränität eigentlich? Was ist die Souveränität in dem Fall? Diese Souveränität kann sich nur konstituieren, wenn die ganze Welt als Arena dieser Auseinandersetzung gilt. Das heißt, ein weltweiter Kampf zum Beispiel zwischen Kommunismus und Antikommunismus, in dem jede Kraft früher oder später entweder einer oder anderen Seite schließt. Und obwohl sie auf der einen Seite regional agiert, auf der anderen Seite eingebunden ist in eine Souveränität, die keine regionale ist, sondern eine internationale. In dieser Situation entsteht eben gerade diese Vermischung oder Nichtunterscheidung zwischen Polizei und Armee und zwischen Innenraum und Außenraum. Denn die ganze Welt wird auf der einen Seite zum Innenraum, auf der anderen Seite zum Außenraum eines solchen Kampfes. Und dann kommt die verhängnisvolle Frage, wie er sagt, nach der Menschheit. Da taucht sein größter Feind. Und sein größter Feind ist die Menschheit. Weil er sagt so, an dem Moment, an dem die Kriege sich internationalisieren, der Unterschied zwischen Außenraum und Innenraum entfällt und Souveränität wird international. Er beschreibt eben den Unterschied zwischen internationaler Souveränität und zwischenstaatlicher Souveränität. Es geht nicht darum, dass bestimmte Staaten sich verbinden oder was auch immer, sondern er beschreibt so ungefähr die Situation wie jetzt in Pakistan. Ja? Dass Pakistan gleichzeitig für Amerikaner und gegen Amerikaner, also Saudi-Arabien, ja? Also gleichzeitig dafür und dagegen. Das heißt, die Länder selbst sind gespalten, ihre Innenpolitik ist aber von der Außenpolitik nicht mehr zu unterscheiden. Und sozusagen zwischen Bürgerkrieg und Außenkrieg gibt es ja überhaupt keinen Unterschied. Ja? Außenkrieg und Bürgerkrieg sind zu einer Einheit. In diesem Moment haben wir die Situation, wo die Menschheit, Begriff Humanität oder die Menschheit auftaucht, Menschheit als eine Bevölkerung des ganzen Raumes, also Erdraumes, in dem dieser Krieg stattfindet, der ein, was heißt, Menschheitsbürgerkrieg ist, ja, letztendlich. Das heißt, ein Krieg, der sozusagen innerhalb der Menschheit selbst auf allen Ebenen sich reproduziert. Wo es keinen Außenraum mehr gibt, in dem, also kein sozusagen unmenschlichen Außen- oder nichtmenschlichen Außenraum gibt, von dem aus dieser Konflikt geschlichtet oder analysiert werden kann. Und es spaltet die Menschheit insgesamt. Ist das so, dann beginnt jede Seite, sich im Namen der Menschheit zu agieren. Und vor allem, sagt er, sind es die Kräfte, die liberale Kräfte, das heißt Amerika, in erster Linie meinte, die haben Tendenz, ihre Kriege im Namen der Menschheit zu führen, und zwar als Krieg gegen den Krieg. Als letzten Krieg gegen den Krieg als solchen. Zum Beispiel, er würde sich freuen ja, über den Krieg gegen den Terror. Krieg gegen den Terror ist genau Krieg gegen den Krieg. Ja? Dafür ihn sozusagen für die liberale Ideologie typisch ist. Ja? Das heißt, für eine Ideologie, die so tut, als ob sie nicht gegen die Menschen kämpft. Weil wenn sie gegen die Menschen gekämpft hätte, könnte sie nicht für die Menschheit auftreten. Sondern gegen etwas tut, was als sich unmenschlich ist. Ja? Der Terror ist im Unterschied zu Terroristen zum Beispiel. Das ist nicht der Kampf gegen die Terroristen, ja, sondern der Kampf gegen den Terror. Der Terror ist keine Summe von Menschen. Ja, das ist eine Aktivität. Ja. Und gegen diese Aktivität wird gekämpft. Okay. Aber der Krieg gegen den Krieg ist sicherlich der Krieg auch gegen bestimmte Menschen. Zum Beispiel gegen die Menschen, die Krieg praktizieren. Oder gegen die Terroristen, die Terror praktizieren. Dieser Krieg gegen diese Menschen, weil und wenn dieser Krieg im Namen der Menschheit geführt wird, bedeutet, dass diese Unmenschen sind. Sozusagen, die sind Abverbrecher, beziehungsweise absolute Verbrecher, die eigentlich zur Menschheit nicht mehr gehören, weil sozusagen die Menschheit ist auf der einen Seite und die sind auf der anderen Seite. Das heißt, das führt zu einem internationalen Bürgerkrieg, die souveräne Kriege des europäischen Zeitalters ablösen und die durch ihre Moralisierung entzivilisiert werden. Ja? Seine Hauptthese, und diese Hauptthese wird jetzt von allen übernommen, die jetzt amerikanische Politik zu Recht oder zu Unrecht kritisieren, in erster Linie von Agamben, besteht darin, dass die Moralisierung des Krieges zur Entzivilisierung des Krieges führt. Und das bedeutet, dass für Homo Sacer ist einfach eine Folge von dieser Bewegung, zu einer Entterritorialisierung des Feindes. Das heißt, der Feind verliert jede Verankerung im System der Menschheit, jede Verankerung im System der Zivilisation. Und das unterscheidet heutige Zeit von der klassischen Zeit, der klassischen europäischen Kriegen, ja, die eingeführt worden waren durch die europäische Verfassungen und monarchische Ordnungen von Hobbes und Baudin. Das heißt, heute wissen wir nicht, welcher Ort unsere Gegner besetzen, welche Verankerung im zivilisatorischen Ganzen sie haben, weil ihm werden diese Verankerung abgesprochen durch diese Gestus Krieg für die Menschheit gegen den Krieg oder für die Menschheit gegen den Tag. Und dann wissen wir nicht, wie sie sie behandeln sollen, denn sind sie Kriegsgefangene, sind sie nicht, weil sie Kriegsgefangene können nur diejenigen sein, die Angehörige eines anderen Staates sind und infolge eines Kriegs gegen diesen Staat in die Kriegsgefangenschaft geraten sind. Das ist aber in diesem Fall nicht der Fall, weil Amerikaner, und zwar, obwohl alle lachen darüber, aber wer darüber lacht, übersieht eigentlich die Schärfe der Analyse von Schmidt und vielen anderen. Die führen tatsächlich keinen Krieg gegen Irak, ja? Sondern sie haben sich eingemischt in einen schon existierenden Bürgerkrieg innerhalb der irakischen Gesellschaft, auf einer Seite gegen eine andere Seite. Man kann in diesem Sinne nicht sagen, sie kämpfen gegen den Irak als einen souveränen Staat. Man kann sagen, sie haben als eine Kraft in einem Bürgerkrieg aufgetreten. In diesem Sinne wissen sie nicht, was ihre Gefangenen sind. Sind es staatliche Angehörige vom Iran, die als Kriegsgefangene auch behandelt werden sollen, nach der Genfer Konvention und so weiter, oder die sind Verbrecher gegen das irakische Volk und gegen den irakischen Staat, die als Verbrecher behandelt werden sollen. Sie wissen auch nicht, was ihre eigene Armee dort ist. Ja? Ist sie eine Armee, die einen Staat bekämpft, oder ist sie eine Polizei, die in diesem Staat für Ruhe und Ordnung sorgt? Ja? Und zum Beispiel die irakische Polizei ausbildet und zusammen mit dieser Polizei für Ruhe und Ordnung sorgt und so weiter. Das heißt, sie wissen überhaupt nicht, was sie dort tun. Das heißt, in welche klassisch beschreibende Funktion sie dort auftreten, und sie wissen auch nicht, wie ihre Gegner dort auftreten. Sie können weder sich selbst einordnen, noch können sie ihre Gegner einordnen, weil diese Ordnungsmechanismen schlicht und einfach fehlen. Es ist nicht das, dass sie das nicht tun können, weil sie nicht intelligent sind. Es ist einfach so, weil diese Situation einfach nicht kodifiziert ist und, wie Carl Schmitt sagen würde, auch nicht kodifizierbar ist. Wir können eine kodifizierbare, beschreibbare Ordnung herstellen, nur wenn wir sozusagen auf der Basis der klassischen Verfassungslehre bleiben, dass das Innere von außen und der innere Verbrechen von außen fein unterscheidet. An dem Moment, an dem diese Unterscheidung zusammenbricht, bricht das ganze System der legalen Zuordnungen und wir haben an der Stelle überhaupt kein anderes System. Es ist auch nicht klar und nicht bewiesen, dass wir ein anderes System auch schaffen und einführen können, weil zunächst einmal ist es unklar, wie ein solches System aussehen könnte. Denn ein solches System könnte entstehen, wie wir sagen, wenn so etwas wie eine Weltsouveränität eingeführt wird. Die gibt es ja aber nicht. Ja. Es gibt sozusagen keine souveräne Weltgemeinschaft. Das heißt, keine Weltgemeinschaft, die über Souveränität im politischen Sinne entscheidet. Das heißt, hat eine Monopol die Gewalt ändert. Auf der anderen Seite, es gibt auch für einen souveränen Staat wie Amerika keinen Außenraum, weil sie führt einen internationalen Bürgerkrieg als Teil, als eine Bürgerkriegpartei. In diesem Sinne befindet man sich in einer zweideutigen, ambivalenten und wie Schmidt behauptet, extrem destruktiven Lage. Destruktiven insofern, dass an dem Moment, an dem man nicht weiß, unter welchen Regeln man agiert, ja, und versucht, diese Regel selbst einzuführen oder selbst zu erfinden und so weiter und so fort, beginnt der Prozess der Entzivilisierung des Krieges, also der Prozess, den wir zum Teil in der Tat beobachten können, nicht sozusagen, weil die Leute bestimmte Regeln nicht befolgen, sondern weil diese Regel selbst als unapplizierbar erweisen. Ja? Weil alles sich in einem Raum abspielt, in dem diese Regel einfach nicht gelten. Ich glaube, die Anziehungskraft von Homo Sacra von Agamben besteht eben darin, dass er sicherlich zu Unrecht, ja, weil KZ funktioniert ganz anders, aber tatsächlich ein Modell eines Raumes schafft, dass der Raum der Unklarheit ist, darüber, welche Regeln doch anzuwenden sind. Ja. Und das ist tatsächlich die Situation, in der sich die Politik heute immer wieder gerät. Und dann sagt übrigens auch zu Recht Karl Schmidt, dass in diesem Raum dann die Politik plötzlich zu Schimpfwort wird. Und es ist auch interessant, wenn man in Amerika lebt, ja, und sozusagen Diskussionen dort genau verfolgt, immer wenn Bush oder Cheney oder Rumsfeld angegriffen werden, sie haben nur eine Antwort. Und gehen einfach nicht weiter. Sagen, it's just politics. Und es ist interessant, dass es ist einfach die Politik. Und es ist interessant, dass die Politik bedeutet dann automatisch etwas, womit man nichts tun haben soll. Ja? Was sozusagen, was der Gegner quasi automatisch disqualifiziert. Warum ist das so? Weil die politischen Begriffe werden quasi automatisch als irrelevante betrachtet. Ja. Man weiß, dass man in einem im klassischen Sinne unpolitischen Raum befindet. Und das für Schmidt ist der Ursünde des amerikanischen Liberalismus. Und damit schließe ich ab. Er behauptet, dass die Amerikaner und der amerikanische Liberalismus von Anfang an den Staat als etwas Fremdes, zu bekämpfendes, etwas, wovon man sich retten soll, wo man sozusagen die eigenen Rechte verteidigen soll, was man begrenzen soll, was man kontrollieren soll, was man misstrauen belegen so und so weiter betrachtet haben. Das ist tief in der amerikanischen Liberalität zum verankert. Daraus entstand eine Situation, dass der amerikanische Liberalismus bei all seinen Errungenschaften, und er sagt, es gibt viele Errungenschaften, im Grunde ist die beste politische Theorie des 20. Jahrhunderts oder überhaupt die beste sozusagen Diskurs des 20. Jahrhunderts, Diskurs der Liberalismus spezifisch der amerikanischen Welt. Das sagt er immer wieder. Allerdings, dieser Diskurs hat einen Fehler. Und zwar, es gibt keine nicht negative, sondern positive Lehre von der Politik und Souveränität. Es ist nicht klar, es ist klar, dass man dagegen vorgehen soll, dass man sich retten soll, dass man die Human Rights, Menschenrechte sozusagen bewahren soll und so weiter und so fort. Also, dass man sozusagen ins Unpolitische oder Antisouveräne retten soll. Das ist klar. Aber wie man mit der Souveränität und Politik im emphatischen Sinne umgeht, das ist nicht klar. Diese Unklarheit führt dazu, dass die Zone des Unpolitischen wächst und das Unpolitische wird zur Politik selbst. Ja, das heißt, man befindet sich auf allen Ebenen in einem Raum, in dem politische Kategorien und Kategorien der Souveränität so weit abgeschafft werden oder in so einen Widerspruch zueinander gekommen sind und so weiter und so fort, dass man dieser Raum nicht mehr sozusagen als Raum der politischen Aktion benutzen kann. Man bleibt dann unpolitisch. Und so sagt Bush, it's only politics, ja. Auch wenn es um die eminent politischen Fragen geht, wie man zum Beispiel mit der politischen Gegner in der Rathausplatte umgeht, ja. Er sagt, das ergibt sich dann, und das sagt auch Schmidt, das ist ja typisch für die liberale Ideologie, auf Sachzwängen. Ja? Wir werden schon das Richtige tun, wenn sozusagen die richtigen Probleme sich stellen. Aber sicherlich diese Probleme sind eben politische Probleme. Die Probleme sind nicht ökonomische Probleme, sondern Verwaltungsprobleme und so weiter, sind politische Probleme. Und eben diese politischen Probleme bleiben ungelöst als solche. Und diese sozusagen Lücke wächst. Ich glaube, das ist der Punkt, wo die Linke jetzt die Kritik übernommen hat von Schmidt. Und das ist diese Lücke, die sozusagen zur Zielscheibe, wenn man will, der internationalen linken Kritik wird. Man fragt sich, wie soll man den politischen Raum heute gestalten? Welche Regeln sollten gelten, welche Begriffe der Souveränität sollten die klassischen ersetzen und findet noch keine Antwort. Zunächst einmal geht es wiederum um die Kritik, Vorschläge sind nicht in Sicht oder sind zu primitiv oder unausgegoren, aber sind sozusagen in einer gewissen Phase, die eben Schmidt als einer Phase der Auflösung des klassischen politischen Raums angekündigt hat und eine Suche nach den neuen Definitionen, Bestimmungen des politischen, das sind wahrscheinlich ihre Dringlichkeit, ist ja für alle offensichtlich, aber die Arbeit scheint noch nicht geleistet zu sein. Okay, dann machen wir eine Pause bis 14.